Willkommen, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo allerseits, hier sind wieder Ann-Marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm, hallo Ann-Marlene.
Hallo, wir wollen über den Orgasmus sprechen heute.
Ja, aber vorab haben wir noch ein ganz besonderes Anliegen. Das betrifft unsere letzte Folge, zu der uns einige wenige eigentlich bislang auch nur Zuschriften erreicht haben. Nichtsdestotrotz, Ann-Marlene, liegt dir das sehr am Herzen und du würdest da gerne noch mal ein paar Worte zu sagen.
Es ging um hauptsächlich meine Corona-Pandemie-Aussagen. Und ich weiß ja, wenn zwei Leute uns schreiben, dann haben vielleicht auch andere so gedacht. Und die schrieben, haben ja Worte gewählt, wie schockiert seien die gewesen über meine Worte. Und ich möchte mich definitiv nicht rechtfertigen. Also klar ist, Einspruch war, dass ich 4,6 Millionen, war das glaube ich, Tote ignoriere und so weiter. Und also dass ich denke, dass es keine Pandemie gegeben hat oder gibt. Ich würde nie über niemanden so entscheiden und sagen, hahaha, die Toten interessieren mich nicht und das ist sowas von nicht meine Absicht gewesen. Aber mein fachlicher Input in diesem Podcast gilt der Sexualität. Wenn ich über Corona spreche, dann ist das privat. Wir sind auch ab und zu privat, Caro, und das ist ein Teil dieses Podcasts und ich habe meine Meinung gesagt und die habe ich auch immer noch. Ich möchte mich aber entschuldigen, wenn ich mich im einen verachtlichen Ton vergriffen habe und so weiter. Mir ist aber auch vorgeworfen, die Nichtwissenschaftlichkeit, und das wurmt mich, obwohl ich gerade gesagt habe, ich bin nicht in diesem Podcast dafür da, wenn ich einen Spruch über die Corona-Pandemie mache, dass die wissenschaftlich abgesichert ist. Das ist meine Meinung. Aber nun wurde gesagt, dass das, was ich da gesagt hatte über die Geimpften, die auch vielleicht sogar Superspreader sind, dass auch das unwissenschaftlich sei, und das ist nicht der Fall. Also das möchte ich tatsächlich gerne, weil ich habe auch mit ein paar Freunden gesprochen und einige wussten das nicht. Und ich habe einen wissenschaftlichen Artikel von Oxford University gelesen, und da war es sogar so, dass sie herausgefunden haben, dass die im öffentlichen Dienst, also im Hospital arbeiten und so, die wurden untersucht, dass das ist eine Wahnsinnszahl, 251 mal mehr virale Ladungen rumgetragen haben als Nicht-Vakzinierte. Also das war so der erste, der kam, dieser Artikel. Mittlerweile ist es wohl nur so, dass es nicht so viele, so eine hohe Last ist, aber es wird eigentlich gar nicht mehr diskutiert, dass eine Last da ist. Das heißt, das, was ich gesagt habe, dass Geimpfte ansteckend sein können und das auch selbst nochmal bekommen können, wenn dann aber in milder Form. Das stimmt. Es ist wissenschaftlich abgesichert. Und da, Keluke, wie sprichst du ihn aus, Caro?
Kekulé.
Wie viel, sag mal?
Alexander Kekulé heißt er, glaube ich. Er ist auch Virologe.
Kekulé, ist er Deutsche oder so? Mhm. Kekulé, das ist so ein...
Ja.
Ja gut,
genau.
Also
meines Wissens.
Es gibt ja viele verschiedene, die darüber sprechen. Und er hat sogar gesagt, es gibt eine unsichtbare Welle der Geimpften. Also er denkt, dass es er warnt oder fordert eindringlich dazu auch auf, dass geimpfte Leute auch als Träger betrachtet werden, als Virusträger. Und das heißt, und das war meine Wut vom letzten Mal, wenn da eine zu spüren war, das heißt, das ist allgemein bekannt und trotzdem haben wir 2G hier und da, gerade in Deutschland.
Ich wollte gerade sagen, also, da möchte ich auch noch mal ganz kurz dir an dieser Stelle so ein bisschen beispringen, weil ich gerade ein aktuelles Beispiel habe. Ich bin selbst auch geimpft, schon lange durchgeimpft, musste aber jetzt, war gestern zum ersten Mal seit langem wieder mal bei einem Konzert, und ich musste mich trotzdem auch mit PCR-Test vorher machen, um das unterstreicht das ja, was du sagst.
Ja.
Ne? Obwohl ich geimpft war, brauchte ich zusätzlichen PCR-Test, um die Veranstaltung zu besuchen. Genau.
Also dieses
als doppelte Absicherung.
2G ist einfach nicht in Ordnung. Wenn man die neuesten wissenschaftlichen Studien sieht, dann müssen alle sich weiterhin testen. Und jetzt werde ich ein bisschen, ich werde emotional bei dem Thema, weil mein Leben so sehr davon beeinflusst ist, und ich lese und höre, dass ich bald selber auch alle Tests zahlen muss, die mir auferlegt werden. Vielleicht darf ich auch nicht mehr Zug fahren. Ich kann meinen Job nicht ausüben, es sei denn, ich habe ein paar 100 oder 400, 500, 600 Euro im Monat für diese Tests über. Weil das heißt ja dann, dass ich als nicht geimpfte Person, und dann möchte ich eine letzte Sache sagen, Caro, und du hast es gesagt, man wird verurteilt, wenn man ungeimpft ist. Ja. Und ich habe meine ganz persönlichen Gründe, das nicht zu tun, weil wenn irgendwas ist mit diesem Impfstoff, ist es ja, und auch mit der Krankheit, hat es ja was mit Gefäßen und Blutdurchlauf. Ja. Und ich habe Aneurysmen gehabt und ich habe Angst.
Ja, danke. Und ich finde, das muss man akzeptieren. Und ich eine zweite Sache, die du vielleicht auch noch mal betonen solltest, was ja auch immer so, dass du lebst ja einfach auch in Dänemark. Ja. Ne? Das ist dein Hauptwohnsitz und dieses Land Dänemark geht einfach auch ganz anders oder inzwischen, ne, mit dem Thema Pandemie um. Also du hast da auch einen ganz anderen Bezug zu, als wir jetzt hier so in Deutschland. Dafür muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen sensibilisieren. Ja. Also soll jetzt hier auch nicht in so eine Rechtsfertigungsorgie ausarten. Ja, aber wir wollen auch nicht bitte in die Querdenker und etc. Ecke gestellt werden. Deswegen nehmen wir uns dafür jetzt noch mal die Zeit.
Ja, genau. Und ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich in Dänemark lebe, weil 80% meiner Zeit gerade, weil die Regierung hat ja am Samstag tatsächlich die Pandemie für beendet erklärt. Und es gibt auch da ein paar Sachen, also wir die Masken haben ja seit 2 Monaten nicht. Und ja, da gab es auch eine kleine Welle an mehr Infektionen, aber wie es dann auch heißt, das haben die Dänen und die Regierung haben es so hingenommen, weil die fanden und finden, dass der Schaden, der Lebensschaden für so viele Menschen größer ist, wenn man immer noch nach 2 Jahren nicht frei leben kann. Und in Dänemark wird jetzt frei und normal gelebt. Und da bin ich. Aber ich achte hier auf die Regeln. In meiner eigenen Praxis gibt es jetzt Testpflicht für alle. Ich komme auch frisch getestet. Also es ist so, es ist wie zwei Welten für mich. Und da bin ich reingerutscht letztes Mal. Und I'm sorry, wenn ich jemand verletzt habe, aber so ganz unwissenschaftlich bin ich tatsächlich auch mit Corona nicht unterwegs.
Okay. Ich würde sagen, dabei belassen wir es
auch. Ja, und jetzt geht's doch an das geile Gefühl Orgasmus. Danke dir für die Zeit, Caro.
Dann wenden wir uns jetzt den schöneren Themen zu oder dem einen schönen Thema. Und das ist heute das Thema Orgasmus. Dafür haben Ann-Marlene und ich uns extra einen Gast oder eine Gästin, muss es jetzt ja richtig heißen, eingeladen. Und das ist die Dania Schifftan. Hallo.
Hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja sehr.
Und du bist, wir müssen das kurz sagen, dass ich habe dich ja eingeladen, weil ich dich kenne, weil wir Freundinnen sind. Aber du bist ja auch Kollegin, Sexologin und Psychotherapeutin. In Zürich sitzt du also. Das wird man hören heute, dieses Schweizerische, glaube ich, oder?
Ja, ich kann es nicht verhindern. Es gibt Leute, die das total charmant finden und andere lachen sich kringelig und wieder andere verstehen einfach kein Wort. Obwohl ich ja das Gefühl habe, ich spreche Hochdeutsch, kriege ich dann immer wieder die Rückmeldung, es ist ja eine Sprache, aber Hochdeutsch ist es also nicht. Also von daher verzeiht mir und fragt nach, wenn ihr was nicht versteht.
Dann haben wir hier die dänischen
Akzente und die Schweizer. Ich kann dir zurückmelden.
Oh, Entschuldigung.
Ja, das stimmt. Ja. Macht nichts. Ich kann dir zurückmelden. Ich find's charmant und ich verstehe dich auch gut und lach mich auch nicht kringelig.
Genau, und ich schätze es eben sehr jetzt vor allem mit diesem Talk mit Ann-Marlene, weil wir ja privat uns ganz viel auch über so Themen unterhalten und manchmal feststellen, hey, da sehen wir genau gleich und manchmal auch feststellen, da sehen wir ganz anders. Und das ist so irre spannend, finde ich, weil eben Fachpersonen nicht immer die gleiche Meinung haben müssen oder das gleich sehen. Und ich finde das genau beim Thema Orgasmus, finde ich es eben darum total wertvoll, wenn man so ganz unterschiedliche Sichtweisen auch einnehmen kann.
Genau, und weißt du was, eine Sache ist aber hier ja, wo wir zumindest auch gleich sind, wir haben nämlich das Gleiche studiert und das Wort, also sexokorporell heißt das, was man so rausschlingt manchmal, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt, sagt man, oh ja, ich habe sexokorporell studiert und da habe ich zu oft gehört, was ist das für eine Sekte, aber was würdest du denn sagen, was ist das, weil die haben ja einen bestimmten Umgang und deswegen haben wir dich auch eingeladen für heute über Orgasmus, wie geht's denn, eine zu bekommen und warum geht's manchmal nicht und, aber was würdest du so kurz auf den Punkt, wie würdest du das beschreiben? Was ist sexokorporell?
Also für mich war es tatsächlich in einer gewissen Phase eine Erleuchtung. Klingt jetzt total bescheuert, aber warum sage ich das? Weil es ist ein Ansatz, der ist unglaublich greifbar. Und zwar die Basic-Aussage ist, Sexualität ist gelernt, wie alles andere auch, wie jede Sprache, Gehen, Musikinstrument, etc. Also alles im Leben ist gelernt und kann von dem her auch verändert, neu gelernt, erweitert etc. werden. Und warum es für mich so unglaublich wichtig ist, weil in dem Moment, wo ich mich begonnen habe, mit Sexualität zu befassen, auf berufliche Art, da hieß es immer, naja, es geht um Akzeptanz, naja, es geht um Verstehen, naja, man muss sich mit vielem abfinden und. Und so, ich habe mich immer so in einer passiven Haltung gespürt, dem Thema gegenüber. Und mit dem Sexokorporell wurde mir so mega bewusst, nee, nix passiv. Ich kann, ja, wenn ich will. Und das finde ich einfach so unglaublich geil, muss man sagen.
Das ist doch gleich eine total hoffnungsfrohe Botschaft, finde ich. Zum Anfang für all die vielen Hörerinnen und Hörer, die uns immer wieder schreiben, die sich nicht sicher sind, habe ich überhaupt einen Orgasmus, ist das ein Orgasmus, wie fühlt sich das an, oder ich habe noch nie, gibt's ja auch in meinem Leben, einen Orgasmus gehabt. Das heißt ja, dass es irgendwie jeder lernen kann.
Ich will nur ganz kurz hineinwerfen, auch weil das ein großer Unterschied von Sexokorporell ist zu anderen, und da genau dahin geht, Caro, dieses Lernen, was du gesagt hast, Dania, dass dieses Konzept ein körperfokussiertes Konzept ist, wo so viele andere Richtungen so reden über, also das ist ja auch gut, wie das Paar sich versteht, das hat man auch dabei bei Sexokorporell, aber also so, oder tiefen psychologische Erklärungsversuche gemacht werden, wo man zum Teil dann auch nämlich sagt, finden Sie sich damit ab? Aber das hier, da geht es direkt wie mit so einem Suchfokus auf dem Körper. Was macht die Person? Und die macht tatsächlich oft was, was gerade nicht so günstig ist, um Erregung zu steigern. Und da wollen wir nämlich heute hin, weil du ja, wir kommen dahin, du hast ein Buch geschrieben, Coming Soon, wo man später auch sehr viel, wenn man möchte, mitlesen kann. Man braucht also nicht mitschreiben. Wir besprechen es aber hier zum ersten Kennenlernen, oder?
Genau, also man darf parallel dazu jetzt das Buch holen und sich das durchlesen. Man darf auch mein zweites Buch dann Ende September sich besorgen, wo es dann noch expliziter ums Thema Paar geht und die Schwierigkeiten, wo ein Paar konfrontiert sein kann. Und jetzt aber zurück zu deiner Frage, Caro.
Ah, du musst ja schon sagen, wie es heißt. Du musst schon sagen, wie dein Buch heißt. Sonst geht das gar nicht.
Ja, natürlich. Yes. Keep It Coming. Und also, das Geile ist, also wenn wir schon dabei sind, Coming Soon hat eine Gräbfrüh vorne drauf, die man dann so schön streicheln kann.
Weil eine was? So,
eine Gräbfrüh. Also eine,
wie sagen wir? Also eine Gräbfrüh. Da war's. Gräbfrüh. Das ist ein Gräbfrüh. Das ist ein Gräbfrüchen.
Wir reden in Französisch im Fall.
Ja, eben. Also eine Gräbfrucht. Ich habe gedacht, welche Frucht ist das denn? Also ich erst unterbreche die nicht. Da gibt's eine Gräbfrucht vorne drauf und dann...
Und die kann man streicheln, weil die hat so Erhöhungen drinnen. Und das ist so total lustvoll. Und das Geile ist, das neue Buch Keep It Coming, das hat dann zwei, wir sagen Rüebli, also Karotten. Karotten vorne drauf. Die eben da, die anzeigen, es kommt überhaupt nicht aufs Geschlecht drauf an oder auf die sexuelle Orientierung oder wo man sich fühlt und sieht. Es ist total möglich, dass man sich in jeder Karotte wiederfindet, und es geht einfach darum, wie können die Karotten so passend wie möglich zueinander liegen. Zum Beispiel.
Ja, super. So, also, jetzt bin ich schon neugierig. Ja. Also das ist ja noch nicht da, das Buch.
Das kommt gleich. Genau. Und wie sehen wir da denn, wie sehe ich das mit dem Orgasmus? Weil ja, ganz vereinfacht gesagt, bedeutet das, jede Frau kann einen Orgasmus kriegen, wenn sie das will und wenn sie daran arbeiten möchte. Und jetzt bei diesem Wort gehen ja den meisten schon mal der Laden runter und finden Arbeit auch noch sowas. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst, Ann-Marleen, aber ja, ich kriege das dann ganz häufig nochmal Druck.
Ja.
Total.
Ja, es kommt so eine anstrengende Komponente rein. Ne? Man möchte es ja gerne meistens leicht und schnell, und dann kommt so ein bisschen Ungeduld und dann macht man sich, ja, ich kann mir das schon vorstellen, noch mehr Druck.
Ja, ja.
Es ist dieser Missgedanke, hätte ich fast gesagt, oder dass dieses Wort reinkommen muss und man so genervt ist. Das kommt davon, dass die Leute tatsächlich denken, es sei angeboren. Das ist dieses, ein Orgasmus, das muss ich können, und zwar so, ohne Erfahrung, ohne Anfassen, also das erste Mal, wenn Mann oder Frau da drüber gleitet über den Klitoriskopf, wupp, dann kommt ja automatisch ein Orgasmus. So ein bisschen übertrieben gesagt, aber das ist der Gedanke von den Leuten, und dann ist ja doof, wenn es bei mir nicht so ist.
Und was eben auch dahinter steckt, das ist ein bisschen das Problem von unserem Schulsystem quasi, dass Kinder, solange die noch nicht in der Schule sind, total gerne lernen. Also lernen assoziieren mit was total Schönem, weil wenn wir daran denken, wie Kinder laufen lernen, also gehen, die machen das ja einfach aus einer Freude heraus, 10 Stunden pro Tag. Also ich habe das ja teilweise versucht mitzumachen mit meinen Kindern. Ich war nach 10 Minuten schweißüberströmt. Also ich kann das ja gar nicht, aber die machen das mit einer Freude, mit einer Lust und mit einer Begeisterung. Und das ist ja Lernen pur. Also die machen ja nichts anders.
Nee, genau, und die machen das vor allem, das finde ich auch hier richtig einzuwerfen, die machen ja nicht nur gehen, die machen auch, ich fasse mein Genital an und beginne mit der ersten kleinen, schnuckeligen, süßen Erregungen da im unteren Bereich. Das kitzelt so im Bauch, Mama, sagte mein Sohn. Also das ist Lernen, frühes Lernen, und da ist es noch toll. Und ich dachte gerade tatsächlich, dass du darauf anspielst, und vor allem, warte mal ganz kurz, Dania, dass du darauf anspielst, dass die das denn nicht im Kindergarten lernen und nicht in der Schule lernen, sich mit diesen ersten kleinen, frischen Sexualitäten auseinanderzusetzen.
Ich wollte gerade dazu kommen, weil das ist genau nämlich das, haha, oder so ähnlich sind wir uns, weil wenn man die Kinder nämlich da lässt, die Sachen machen und nicht mit unseren quasi sexualisierten Augen oder ängstlichen Augen drauf zu gucken, dann machen die das nämlich total gerne. Sie fassen sich an, sie spielen damit, sie haben Freude, wenn da was passiert. Meine Tochter hat auch schon gesagt, das kitzelt. Ja. Mein Sohn hat gesagt, guck mal, der ist so groß, der Penis. Also alles so Dinge, und dann kommen wir Erwachsene und denken, also darf denn das so sein? Soll denn das so sein?
Ja, das ist so eine, ich glaube, diese wertfreie Erkundung so, ne, im Kindesalter, diese oder Neugierde, so, das ist, glaube ich, ganz wichtig da an der Stelle, oder? Das ist auch keine Bewertung von außen, das deutest du ja gerade auch so an, Dania, keine Bewertung bekommt, das ist schon wichtig auch, oder?
Dania, sind das die ersten Schritte für einen Orgasmus?
Theoretisch ja. Oder? Also viele erfassen das ja so nicht ganz, aber natürlich, je wohlwollender ich überhaupt meinen Körper kennenlernen darf und den lieb haben darf, also wirklich so kitschig es jetzt klingt, Freude an dem haben darf, die Erfahrung haben darf, dass sich das gut anfühlt und eben nicht schon quasi mit der Großmutter, die da mit verschränkten Armen, verkniffenem Mund steht und denkt, was machst denn du da? Oder weil so Erlebnisse prägen sich ein bei uns. Also wir haben dann, ich nenne das immer wieder, wir haben dann sehr schnell so Polizisten im Kopf, die dann sehr schnell beginnen zu bewerten, ist das gut, ist das schlecht, sollst du nicht. Und da sind wir schon weg vom Körper, schon weg von der Wahrnehmung. Aber wenn wir es jetzt positiv formulieren, genau, wenn ich mich dem widme von Anfang an, dann kann ich schon von Anfang an eine Neugierde und eine Freude entwickeln. Und das sind dann auch die ersten Schritte wieder in der Therapie, die Frauen neugierig zu machen darauf, was sie schon haben und nicht, wie sich viele gewöhnt sind, den Blick darauf zu wenden, was sie alles nicht haben, nicht können, zu wenig, zu schwach, zu selten, zu angestrengt, sondern hin zu, was habe ich und was fühlt sich gut an.
Und die schämen sich, und sie schämen sich auch darüber, dass sie wissen, dass sie nicht kommen können.
Genau.
Diese Frauen.
Ja. Und wenn da schon so eine starke Bewertung und auch Scham vielleicht noch obendrein drauf liegt, ist das sehr schwer? Also ist das ein langer Prozess, das wieder aufzulösen?
Ja und nein. Also es gibt Frauen, denen reicht tatsächlich sozusagen die Erlaubnis, jetzt zum Beispiel durchs Buch oder durch mich, und finden dann, hey, ja, klar, Logo, nee, das gehe ich jetzt komplett offen an und neu an und sind total erleichtert. Und bei den anderen ist es echt eine Millimeter oder halb Millimeter, wie heißt das, kleiner wie Millimeter?
Ja,
also mini, klein, Nanometer, egal.
Eine Müharbeit.
Und ich habe aber Geduld. Ich habe die Geduld echt, weil es ist völlig wurscht, wie schnell oder wie langsam. wichtig ist, dass jemand den Mut hat, es hat auch ganz viel mit Mut, genau diese vielen kleinen Teile zusammenzusetzen und dran zu bleiben.
Und was sind das denn für welche? Was ist also viele kleine Teile? Womit beginnt das? Da kommt jetzt so eine Frau rein, setzt sich hin. Also lustig, weil ich da schon weiß, wie ich antworte. Aber da kommt so eine, da kommen ja viele Frauen rein und sagen, zum Beispiel, ich glaube, das kennst du auch. Sie sagen zum Beispiel öfter auch nicht, ich kriege keinen, sondern sowas wie, ich glaube, dass ich einen vielleicht manchmal kriege oder also so eine Art unsichere, breite Antwort oder so. Oder auch die, die sagen, ich bin noch nie gekommen, so. Und die kommen dann rein, setzen sich hin und da sitzt du denn, Dania.
Genau, dann sitze ich mal, dann sage ich mal zuerst Hallo und dann serviere ich mal einen Kaffee und dann fühlen wir uns tatsächlich erstmal wohl miteinander. Und dann meistens nehme ich mal vorweg und sage, ja, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich viel Mut gebraucht hat, jetzt mal wirklich hierher zu kommen. Gucken Sie sich mal an, damit Sie nicht so erschrecken. Und das ist schon mal wichtig, oder zu merken, hey, da sitzen zwei Menschen und das ist vielleicht einfach gar nicht so einfach, da anzufangen, weil man ist es sich ja sonst gar nicht so gewöhnt, über das Thema zu reden. Ja. Und dann kündige ich immer an, also nur, dass Sie schon wissen, ich werde ganz viel fragen. Und vielleicht werden Sie über gewisse Fragen irritiert sein und vielleicht finden Sie aber gewisse Fragen total logisch. Und Sie dürfen mir auch Quatsch erzählen, aber vielleicht möchten Sie dann das nächste Mal das Richtige erzählen. Das gibt's auch immer wieder. Und wissen Sie, ich bin dann gar nicht beleidigt. Also es ist auch ganz wichtig, weil ganz viel werden die Leute gar nicht wissen. Also die werden auf vieles keine Antwort haben und ich werde denen das auch sagen. Ja. Vieles können sie gar nicht beantworten. So, aber
was sind denn so irritierende Fragen? Da bin ich sehr. Was wäre denn so eine Frage, die für Irritation sorgt, die du dann stellst? Ich kann mir das so gar nicht gerade vorstellen, was da so kommt.
Also zum Beispiel, wo ich schon den großen Unterschied mache, was ich sehr genau hinter oder beziehungsweise abfrage, ist der Unterschied zwischen Selbstbefriedigung und Paarsexualität. Weil genau beim Thema Orgasmus, was so meine Erfahrung ist, dass viele Frauen Selbstbefriedigung einen guten Weg gefunden haben, mit dem sie eigentlich relativ sicher zum Orgasmus kommen können. Nicht locker, aber sie wissen, wie das geht.
Ja, und das schreiben uns auch viele Hörerinnen.
Okay, spannend. Dann ist es nicht nur meine Erfahrung, so.
Ja.
Und wenn sie aber da in die Praxis kommen, dann im ersten Moment vermischt sich das so ein bisschen, weil sie eben sagen, ich habe keinen Orgasmus, aber meinen damit eigentlich, ich habe keinen Orgasmus mit meiner Partnerin und mit meinem Partner. So. Und darum frage ich dann schon mal sehr genau, okay, was tun Sie denn da Selbstbefriedigung? Jetzt stellen wir uns das mal so im Film vor. Wie sitzen Sie? Wie stehen Sie? Wie liegen Sie? Benutzen Sie Hände? Benutzen Sie Finger? Und wo gehen denn die Hände genau mal hin?
Und da bist du mitten in der privaten, also in der Intimität. Das kann schon sehr verstörend sein. Ich soll jetzt sagen, wie ich meine Klitoris anfasse oder
genau.
was?
Genau.
Also so.
Und im ersten Moment ist es dann gut, so, ne? Okay, und das Spannende ist aber, sie verstehen, sobald sie vor mir sitzen, verstehen sie so quasi im Sekundentakt, warum das Sinn macht, das sich jetzt zu überlegen. Und das ist halt dann, dass es eben nicht quasi zu viel ist, sondern sie verstehen sehr schnell, ich interessiere mich tatsächlich dafür und ihre Antwort ist wichtig. Und darum auch in einem Kapitel vom Buch, vom Coming Soon, hat so eine ganz genaue Liste drinnen, was kann ich mir überlegen überhaupt? Weil für die meisten ist das schon mal eine Offenbarung. Hey, dahinter hat's ja ein System. Ich habe eine Logik und ich habe eine ganz persönliche Logik, die jemand anders vielleicht gar nicht hat. So.
Ja.
Genau, das wären also so das Fragen.
Das genauso auf den Punkt zu bringen, was du gerade gesagt hast. Du hast ja schon auf den Punkt gebracht, aber mit einem Bild. Warum das so wichtig ist, diesen Unterschied zwischen Selbstbefriedigung und Paarsexualität.
Ja.
Da, nicht wenige Frauen, von denen, die nicht kommen können, beschreiben so eine Art, also sehr angespannte Haltung. Ich habe eine Frau mal in der Praxis gehabt, sie hat beschrieben, wie sie so eine Fantasie hat, wo sie rückwärts über einen Stein liegt und dass sie sich, also groß und lang über einen großen Stein, das hatte was mit einem Kindheitserlebnis zu tun, und dass sie sich so spannt und versucht, im Bett so hinzulegen, über die Kante und sowas, bei der Selbstbefriedigung. Und dann hat sie sich gewundert, warum alles nicht so toll klappt, wenn sie ganz normal Sex hat mit ihrem Mann, weil da liegt sie entspannt auf dem Rücken. Ja. Also da ist so eine Art Unterschiedsmodus oder so im Verhalten. Was wolltest du?
Ja, grandios, weil genau das ist es. Oder wenn wir jetzt nur schon mal bei der Haltung bleiben, oder? Weil es kommt dann so Zeug raus, wie dass die Frau wie ein Brett in der Selbstbefriedigung auf dem Bett liegt, sich total anspannt, die Beine vielleicht nahe beieinander hat. Und dann befrage ich sie dann quasi die Stunde drauf, ja, wie ist denn das in der Paarsexualität? Und dann sagt sie, ja, mein Mann mag am meisten die Reiterstellung.
Ja, genau.
Wow, spannend. Also in der Selbstbefriedigung, was so ihre Hauptübung ist, liegen sie auf dem Rücken und spannen die Beine an. Und in der Paarsexualität sind sie dann in einer komplett anderen Lage. Also sie knien auf ihrem Partner und sie bewegen sich auch noch und die Beine sind noch weit auseinander. Interessant. Das ist ja schon mal ganz anders. Oder?
Und wenn man jetzt denkt, der Orgasmus ist so normal, dann kommt er ja an allen Stellungen.
Ja.
Und das ist eben die Idee, die ich auch meinen Klientinnen so versuche beizubringen. Die kommt nicht von alleine und es hat damit zu tun, was du mit deinem Körper machst.
Genau.
Ja, und dann, glaube ich, kommt in der, ich versuche mich da gerade so ein bisschen reinzudenken, in der Paarsexualität ja auch noch diese Erwartungshaltung des Partners oder Partnerin oft mit rein. Ne? So, also so beim Mann jetzt so dieses Gefühl, ja, ich kann es, schaff's meiner Partnerin. Also das schrieb uns auch ein Mann, fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass er sich lange für den Orgasmus seiner Partnerin verantwortlich gefühlt hat. Und wenn man das natürlich so spürt als jetzt Frau, sage ich mal, ich gehe jetzt von einem heterosexuellen Paar aus, dann macht das ja noch mehr Druck. Ne? Da wartet jetzt jemand oder jemand wünscht sich, dass er mir jetzt hier irgendwie zum Orgasmus verhilft, aber irgendwie weiß ich, so kriege ich es jetzt vielleicht gerade nicht so, funktioniert es nicht so richtig. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
Ja, also dazu könnte ich jetzt stundenlang reden, weil das ist so der Hauptfokus vom zweiten Buch oder so.
Ja.
Was will der eine, was will der andere? Also so vereinfacht gesagt, was ich ganz klar sagen kann, was total doof ist, wenn ich jetzt das so sage, dass man eben so, der eine guckt beim anderen, was der wohl möglicherweise will, und der andere guckt beim einen, was der andere dann so möglicherweise will. Das heißt, wir haben zwei Leute im Bett, die gleichzeitig nicht bei sich hingucken, sondern beim anderen.
Ja.
Und das kann ja nicht funktionieren. Also das ist absolut unmöglich. Und Gedankenlesen ist sowieso absolut nicht möglich. Und dann kommen immer wieder die Frauen, die sagen, ja, ich habe ihm doch gesagt, was ich will. Und dann frage ich ja frech immer hinterher, ja, wie denn? Habe ich gesagt, ja, ich habe gezuckt mit der Schulter und ich habe mich gedreht. Und finde ich, wow, also ja, nicht so einfach zu verstehen, also möglicherweise. Ja. Und dann aber, also ist das eine, aber das andere ist, natürlich sind es zwei Leute im Bett. Also das heißt, häufig speziell Männer, die vielleicht das Thema nicht so kennen, dass es vielleicht kompliziert ist, einen Orgasmus zu bekommen, Die denken dann, es muss doch so in 3, 5, 10 Minuten funktionieren und sonst ist was falsch. Aber was man echt nicht vergessen darf, ein Geschlecht einer Frau, das braucht tendenziell, nicht bei allen, aber tendenziell viel Aufwärmzeit. Und vielleicht gehen die 10 Minuten nur schon mal drauf, indem man da gegenseitig sich aufwärmt. Also wirklich halt so wirklich warm macht, heiß macht, oder?
Ja.
Und da muss ein Mann tatsächlich bei sich, oder die einen Männer müssen tatsächlich bei sich lernen, zu regulieren, abzuwarten, Geduld zu haben und nicht schon mit diesem Ziel vor Augen durchzustarten.
Ja.
Und dann finde ich, hier ist der richtige Zeitpunkt, Dania, zu sagen, du sprichst jetzt vom Aufwärmen, weil, und die Männer. Und dann sehe ich die Klitorisperle. Das ist ran an die Perle, zu früh drücken und tun, weil jetzt so. Und da hast du, also ja, wir alle, die in der Branche arbeiten, eine ganz andere Antwort, oder? Und wie groß ist die Klitoris? Ist das nur die Perle? Haha, was heißt hier aufwärmen? Wovon?
Ja, also ich musste ja gerade lachen, weil ich habe gestern ein Interview gegeben, wieder zu dem Thema, ja, gibt es denn überhaupt vaginale Orgasmen und klitorale Orgasmen? Kann man denn die so voneinander trennen? Nein, in dem...
Auch eine Frage,
ah, wirklich? An ja, uns voilà.
Hier, die Hörerin gefragt hat, ja.
Also eigentlich, also nur so kurz unter uns, ist ja schon unglaublich spannend, wie sich seit 40, 100 Jahren die gleichen Fragen halten. Also ihr macht echt so wichtige Aufklärungsarbeit, weil es sind einfach immer noch die gleichen Fragen. Ist ja schon spannend.
Ja.
Ja. Aber genau, zur Beantwortung. Genau, also erstmal, die Klitoris ist ja viel größer, eben wie du natürlich schon die Steilvorlage geliefert hast an Marlene. Die meisten kennen den Klitoriskopf, das ist so. Aber die Klitoris hat wie so ein Schmetterling noch Schenkel und Beine, die bis rund, also Schwellkörper und Schenkel, die wie so Beine um den Vagina, also um den Scheideneingang rundherum gehen. Das heißt, wenn man von außen in diese Vagina eindringt, beziehungsweise wenn die Vagina was aufnimmt, dann wird im ersten Drittel hauptsächlich quasi die Klitoris mit berührt. Aber viele kriegen das nicht so mit, weil sie gewöhnt sind, sich zu achten, also wahrzunehmen, was auf dem Kopf abläuft. Und danach aber die zweiten Drittel innen dran, die sind vor allem mit Druck empfindlich oder empfindsam. Und dort mag die Vagina, wenn sie jetzt über Monate immer wieder, möglichst jeden Tag, vielleicht alle zwei Tage, wirklich gedrückt, massiert, bewohnt, bewundert quasi wird und dort echt diese Aufwachphase machen kann, weil die meisten von uns kennen tatsächlich die Vagina nicht. Die kennen die Vagina nur vom Tampon einführen, vom Tampon wieder rausnehmen, vielleicht mal ein Dildo einführen, aber die schläft in ganz vielen Haushalten quasi.
Ja.
Ja, okay.
Jetzt muss ich aber dringend fragen, weil das ist ja etwas, wenn man da jetzt genau hingehört hat, Dania, jeden Tag oder jeder zweite Tag die Vagina massieren, also wenn man nicht Sex hat mit dem Mann und so weiter, jetzt, wie mache ich denn das? Also
das habe ich mir auch gefragt.
Ja, das dachte ich mir, ich sah dein Gesicht.
Was du genau meinst. Ja. Ich habe jetzt auch gerade mich gefragt, soll das der Mann jetzt machen mit dem Penis? Der kennt die wahrscheinlich teilweise besser von innen als die Frauen selbst. Ich weiß es nicht.
Ja, ja, das ist ja schon ein gutes Stichwort. Also ganz häufig ist es ja tatsächlich so, dass manche Männer Vaginen und Klitoriden, glaube ich, besser kennen wie die Frauen selbst. Also da ist echt ein Aufruf an die Frauen, geht euch mal Bilder angucken von verschiedenen Geschlechtsgesichtern. Wie sehen die denn eigentlich alle aus? Weil für die Männer, das hängt ja so herum und da kann man ja dann vielleicht im Sport mal so rüber gucken und sieht, okay, du siehst so aus, ich sehe anders aus. Aber viele Frauen, ja, machen das halt nicht. Also unbedingt tun. Dann zweitens, ja, man kann natürlich solche Übungen mit dem Partner machen. Man kann den Partner fragen, kannst du mir deine Finger ausleihen, kannst du mir deinen Penis ausleihen und kannst du dich da mal zur Verfügung stellen, mich zu massieren. Das kann man. Lieber, wenn ich wählen dürfte, wäre mir, wenn die Frauen das selbst tun. Weil es ist wie Zähneputzen, wenn man sich daran gewöhnt, das jeden Tag mal unter der Dusche zu tun, wirklich Finger einführen, mal gucken, an welchen Tagen lässt die Vagina gerne einen Finger rein, wann nicht so. Und wenn ja, wie weit kann man da berühren und tatsächlich massieren. Und jetzt sind wir aber schon, und du runzelst gerade so schön deine Stirn, Caro, geht ja genau drum, wir denken immer zu weit, es muss immer Erregung sein, es muss immer toll sein, es muss schon, man muss total Lust drauf haben. Nee, muss man nicht.
Genau.
Man kann es einfach sich angewöhnen zu tun. Man kann einfach sich angewöhnen, mal zu berühren. Weil jede Berührung wächst dann im Gehirn eine Verbindung zum Geschlecht und macht das in Zukunft dann einfacher. Also das heißt, ich arbeite immer mit den Frauen erst über so sehr neutrales Massieren und danach die gewohnte Selbstbefriedigung herzunehmen, um immer wieder mehr von dieser Vagina mit einzubeziehen.
Ich würde aber noch mal, ich habe noch eine Frage so zum Spüren oder zu der Empfindung. Also ist es schon so, dass die Klitorisperle so das sensibelste, der sensibelste Teil, wo am meisten gespürt wird, ist, oder ist es die ganze Klitoris? Also weil ich habe immer so das Gefühl, so die, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber so die Scheidenwände, die sind gar nicht so empfindsam. Also jetzt so bei diesem klassischen, sage ich mal, rein-raus Geschlechtsverkehr, wo der Penis immer nur so das, ne, und immer nur so diese Reibung, so ich habe das, da ist glaube ich gar nicht so ganz viel Gefühl. Also was sind denn so die sensibelsten Teile, die so stimuliert werden können?
Also du sagst ganz viel, was wahr ist, aber was auch grottenfalsch ist, wäre jetzt so meine Antwort. Oh. Und würde mich noch wundern, was Ann-Marleen dazu sagt, aber so, es ist halt potenziell hat auf der Klitoris die höchste Dichte an Nervenenden. Das ist okay. So. Und von dem her ist die quasi am naheliegendsten, dass die schnell heftige Wahrnehmungen von sich gibt. Ja. Handherum habe ich aber ganz viele Frauen in der Praxis, denen das einfach zu viel ist.
Ja.
Also dann, die machen dann die Erfahrung, dass das gar nicht schön ist. Da passiert zwar ganz viel, aber die nehmen das entweder als zu viel oder sogar schmerzhaft wahr. Das heißt, dann bringt einem das gar nicht so viel, dass dort so viel los ist. Wie siehst du das, Ann-Marlene?
Ja, das höre ich sehr oft, ja. Und das hat wohl auch ein bisschen was mit der Vorhaut zu tun. Die so ein bisschen eine Vorhaut haben auf der Klitoris, die weiter zurück ist. Da hat diese, so eine Klitoris ist ja gewohnt, so ein bisschen den Slip hin und her reiben beim Sport irgendwas. Und andere haben dann eine bedeckte Klitoris. Und die ist meist sehr empfindlich. Ich kann das jetzt persönlich selber bestätigen, es tat ewig weh, wenn Männer einfach immer hoch und runter gefahren sind auf der Klitoris, weil die dann komplett freigelegt wurde. Und das ist wie so ein nadelstechender Schmerz. Also genau. Da gibt es große Unterschiede und viele sagen, und das kenne ich eben, oh, das tut weh, wenn man das so und so macht.
Genau, und das wäre dann kommt es schon nicht mehr auf die Frage an, wie viel wäre da eigentlich vorhanden von diesen Nerven, sondern wie habe ich die kennengelernt und wie hat mein Körper die gelernt, quasi zu verstehen. Und darum ist es in dem Sinn viel wichtiger, ich habe im Gesamt, also die Antwort, dass es im ganzen Geschlecht Nerven hat, mal dichter beieinander, mal weniger dicht. Und mal mehr solche, die auf Druck reagieren und mal solche, die aus Reibung reagieren. Aber sie sind da. Und zwar, außer man hat jetzt eine ganz schwere Krankheit, die sich genau auf diese Orte bezieht, hat das jede. Aber eben bei den meisten schlafen die, weil die bei den ersten 2, 3, 5 Mal dorthin fassen, vermeintlich nichts gespürt haben. Und dann denken sie, ah nee, lassen wir mal sein. Aber wenn man jetzt die Vaginawände tatsächlich überall kontinuierlich massiert und berührt und vielleicht sogar noch beim Vaginaeingang tatsächlich reibt, so wie das auch häufig der Penis macht, dann passiert da mit der Zeit tatsächlich viel, außer man geht eben auch dort in Schmerz rein. Also viele Frauen haben dann Geschlechtsverkehr mit Schmerzen, weil die irgendwie gar nicht warm genug sind, nicht flüssig genug sind, dass es sich nicht genügend quasi Schweiß bilden kann und hören dann wieder auf. Und darum, also die lange und kurze Antwort in einem, potenziell ist eben auch an einem Ort, wo vermeintlich sehr wenige Nerven sind, sehr viel möglich.
Ist denn auch entscheidend, wie sich beide bewegen oder also Mann und Frau? Du, irgendwie hattest du, glaube ich, mal sowas. Ich habe immer noch so dieses Tanzen im Bett.
Ja, das hast du beim Vorgespräch gehört, ne? Das hast du geliebt. Genau,
Ja, das habe ich irgendwie geliebt, weil das klang schön und das bringt ja auch so, dieser Begriff bringt so eine Leichtigkeit rein, ne? Das ist nicht so dieses harte so rein raus, sondern das klingt so ein bisschen lieblicher.
Ja, irgendwie. Das sind wir so beim Lieblingsthema von mir. Viele haben ja das Gefühl, dass quasi Erregung nur an einem kleinen Punkt stattfindet. Eben zum Beispiel bei diesem Klitoriskopf und den muss ich festhalten und dann hochbringen und dann, tada, Feuerwerk. So. Und das Coole ist aber, und das wissen wir vom Singen, vom Joggen, von allem, je mehr ich mit dem ganzen Körper den in Schwingung bekomme, in Bewegung bekomme, im Tanzen, spüre ich das durch den ganzen Körper, desto mehr ist alles durchblutet, alles weich, alles warm und die Erregung kann wirklich so durch den ganzen Körper fließen. Und da, ich muss euch unbedingt von meinem Partyprinzip erzählen, weil das geht folgendermaßen. Wollt ihr hören?
Ja.
Weil, das ist nämlich echt cool.
Warst du schon durch mit den Tanzen im Bett? Den kannst du mal eben noch ins Bett bringen.
Ins Bett.
Dann gehen wir ins Bett.
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Wir kennen das so von Partys, wenn wir uns bei doofen Partys an den Rand stellen und so ein bisschen hin und her wackeln und mit kritischen Augen durch die Gegend gucken, dann haben wir eine schlechte Erfahrung an diesem Abend, weil dann die Leute sind doof, die Musik ist doof, Tanzen ist doof, alles ist doof. Oder im besten Fall so, naja. Wenn ich es aber hinkriege, egal wie doof die Leute sind, egal wie doof die Musik ist, ich stelle mich in die Mitte von dieser Party und werf meine Körperteile von mir und tanze wie irre und gehe dort wirklich voll rein, auch wenn mir vielleicht erst gar nicht danach war, dann habe ich am Schluss ein total gutes Erlebnis. Ich finde die Menschen rundherum plötzlich nett. Also das Potenzial wächst, dass ich die auch echt nett finde. Ich finde dann vielleicht sogar die Musik nett und mein Körper fühlt sich so richtig gut an danach. Und da sind wir beim Tanzen im Bett. Weil auch wenn mir nicht danach ist, wenn ich vielleicht gerade noch ein bisschen wütend bin auf meinen Partner, kann ja vorkommen, sagt man, dann liegt man da zusammen im Bett und man beginnt sich vielleicht total heftig zu bewegen. Also wirklich tanzen im Bett. Und Ladies, da sind wir bei der Verbindung von beiden Themen. Dann tanzt man sich so durchs Bett und dann merkt man plötzlich, hey, das fühlt sich total gut an. Ich komme mir zwar ein bisschen komisch vor, aber das geht dann ziemlich schnell weg, dieses Gefühl. Und dann spürt nämlich der Körper potenziell viel, viel, viel mehr.
Und dann meinst du so Beckenbewegungen und Hände so über den Kopf in die eigenen Haare vielleicht oder um den anderen zum Po oder zum Nacken oder...
Ja.
Ist Tanzen, ne?
Weil das Spannende ist ja auch, wir wissen aus der Forschung, dass wenn ein Paar frisch verliebt ist, dann berührt sich das Paar gegenseitig am ganzen Körper, vom Kopf bis Fuß. Man ist ja total neugierig, was da los ist. Und was aber dann passiert, je länger die Beziehung dauert, desto fauler werden wir. Und wir konzentrieren uns immer schneller nur auf die quasi einschlägigen Orte. Und wenn ich da aber nur schon wirklich meine Hände wieder über den ganzen Körper wandern lasse, also mich wirklich dehne und strecke und das Gleiche mit mir mache, hey, von hinten und von vorne und überhaupt, dann ist das tatsächlich wie Tanzen. Und dann spüre ich wieder am ganzen Körper was.
Also ist das vielleicht auch so ein bisschen der Tipp für Paare, die jetzt irgendwie bei denen auch, das ist nämlich auch eine Frage, die ganz häufig kommt, bei denen die Sexualität so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist, wo einer vielleicht gar nicht mehr so richtig Lust hat oder so, dass man einfach so die Abläufe mal wieder ein bisschen verändert und so ein bisschen mehr Action reinbringt oder einfach so diese alten Muster mal wieder verlässt?
Ja und nein. Ich finde es immer ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil die einen kommen dann auf die Idee, sie müssen jetzt das Kamasutra vor- und rückwärts durchprobieren und nur so geht's.
Ja.
Oder müssen sich immer verrücktere Orte ausprobieren und ne. Und das ist nicht ganz so, weil dann ist man eigentlich ständig nur in dieser Aufregung. Also ich würde es sehr kleinteilig verändern. Und zwar, dass man wirklich mehr sich mal erst befragt, was sind eigentlich unsere typischen Abläufe? Sind mir die denn so bewusst? Habe ich überhaupt gemerkt, dass ich da so eindimensional werde, quasi? Und dann wirklich sehr langsam, vielleicht nur schon mal in langsamer, also nur schon mal das Tempo verändern. Oder nur schon mal eben die Hände wandern lassen. Oder nur schon mal mit der dritten Position zuerst beginnen oder so. Also einfach mal versuchen, so sehr kleinteilig, harmlos in dem Sinne zu verändern. Und das harmlos ist eben für viele schon ganz viel.
Und eine Veränderung, die man machen kann, das hängt bei mir noch, dieses mit dem Warmen machen und mit der Klitoris. Und wie du beschrieben hast, dass diese Beine und Schwellkörper, das sind nicht die Beine, sondern die Bulbus, die um den Eingang der Vagina sind, das beschriebst du ja schon. Das heißt, dass diese weichen Tütchen, wie wir sagen, die Genitallippen, die Vulvalippen, also wir sagen ja nie Schamlippen, aber die Vulvalippen, die am äußersten so weichen, dicken, das sind schon, wenn man die massiert und berührt, oder so kleine Kniffe da reinmacht und so, berührt man schon Teile der Klitoris. Mhm. Das finde ich ist wichtig fürs Warmmachen, weil das ist weniger stichempfindlich. Da sagt auch eine nicht erregte Frau, oh, das ist angenehm, wogegen sie bei der Klitoris schnell sagen würde, oh, lass mal, oder fast aggressiv wird manchmal, weil es zu viel ist, wenn sie noch nicht warm ist. Und dieses Warmmachen, das ist ja, was du gerade gesagt hast, auch langsamer werden und andere Bereiche berühren, also den ganzen Eingang, die ist nämlich auch sehr empfindlich, positiv
gesagt. Ja, und ich finde, du hast total recht, das ist, also genau da, solche Sachen sage ich auch, das ist mega, mega wichtig. Und was ich jetzt aber witzig finde, was ich glaube ich noch nicht allen Hörern klar ist, wir reden ja eigentlich die ganze Zeit nicht über den Orgasmus. Und trotzdem reden wir ja darüber. Aber wie kann man denn das verstehen? Oder? Weil ein Orgasmus ist ein Reflex. Genauso wie die erste Erregung, die sich auslöst, auch ein Reflex ist. Und ein Reflex kann ich in dem Sinn nicht bewusst auslösen. Ich kann nur die Umgebung schaffen, dass er sich dann auslöst. Und da ist dann eben tatsächlich so, dass die ganze Arbeit in der Praxis und mit dem Buch und so weiter geht eigentlich nur, in Anführungszeichen, darum, wie kann ich meine Erregung verändern? Wie kann ich die auf verschiedene Positionen haben? Wie kann ich die mit verschiedenen Arten der Berührung haben? Wie kann ich die eben vor allem mit der Bewegung? Die Bewegung ist etwas vom Wichtigsten, dass es sich dann schlussendlich auch ganzheitlich gut anfühlen.
Und Atmung, die kommt und ja da rein. Ne? Wenn du dich bewegst, ist die Atmung sehr, sehr viel tiefer.
Also innere Atmung ist, also quasi tiefe Atmung ist auch eine Form von Bewegung. Es bewegt ja den Körper von innen, so absolut. Total wichtig, weil die meisten von uns atmen flach, wie so beim Kraftsport. Und halt hin wirklich so wirklich, wirklich tief zu atmen. Und je mehr ich nämlich an diesen Dingen arbeite, je leichter die werden, je einfacher die werden, je besser die sich anfühlen, desto wahrscheinlicher löst sich dann tatsächlich der Orgasmusreflex aus. Also das ist einfach eine logische Folge. Und je mehr ich nämlich mich darauf fixiere und den Hirn erpresse, sozusagen, desto unwahrscheinlicher kommt er und desto unangenehmer kommt da.
Ja. Und wie wichtig, also da hänge ich jetzt noch so ein bisschen dran, ist dieses so bei sich bleiben und sich davon frei machen, dass man irgendwie Verantwortung für den Orgasmus des Partners jeweils trägt. Das, weil ich glaube, das Dilemma kennen viele.
Mega.
Unterstelle ich einfach mal.
Mega. Da, absolut. Also, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, wenn wir dann zwei Leute im Bett haben, die sich auf den anderen konzentrieren, dann ist ja niemand mehr bei sich. Und gleichzeitig, wenn ich das mit den Einzelnen, mit den Paaren diskutiere, dann kommt aber immer, ach, aber dann werde ich so zu einem Egoisten.
Ja,
das ist so eine Sorge, die vor allem dann Frauen haben. Aber das ist totaler Quatsch, weil je mehr ich selber genieße, und je mehr ich mir holen kann, was ich genieße, desto mehr kann das der andere eben auch tun. Und es ist eben wirklich ein Zusammenspiel und ein Miteinander. Natürlich lohnt es sich dazwischen mal rüber zu gucken und zu schauen, wo bist denn du da? Aber man ist eigentlich viel einsamer und quasi viel weniger miteinander, wenn man ja nur beim anderen guckt. Also von dem her, es ist ein... Die Leute, sobald sie sich darauf einlassen, merken eben, dass es das geht, also dass eigentlich Egoismus ein positiver Egoismus ist und dass sie dort mega schnell, mega viel mehr spüren, wie wenn sie es eben so machen wie immer und quasi beim anderen krampfhaft versuchen, was herzustellen.
Und das ist wichtig,
dass
diese Stelle, das ist tatsächlich auch durch verschiedene Studien belegt, dass wenn man fragt, was ist das Erregende für euch im Bett, dann ist es die Erregung der anderen Person. Also die zu sehen. Und die kann ja beide, jeder für sich, nicht immer bei der anderen sein, sondern ich kann dafür sorgen, dass ich gut erregt bin. Dann erregt es in diesem Fall bei mir meinen Partner.
Ja.
Weil er sieht, wie geil ich werde. So, und das
was
ist
ich
wichtig.
Noch so mitgenommen habe, ist auch, dass es sehr wichtig ist, die Wünsche auch deutlich zu benennen, oder? Also was einen erregt oder was einem auch nicht gefällt, das ist ja offenbar auch oft der Fall, ne, dass man das irgendwie klar benennt. Wann ist der beste Zeitpunkt dafür? Wahrscheinlich nicht direkt im Bett, wenn man gerade so da
Zugang hat. Gleich vorm Orgasmus, gerade genau, wenn er nicht geklappt hat.
Naja.
So in die Fresse, gerade raus, so dass es jetzt hier irgendwie nichts.
Warum auch nicht, oder? Also das ist immer so das Käsebeispiel. Wir Schweizer mögen ja so ein Emmentaler, der hat ganz viele Löcher und meistens in der Sexualität sind wir uns gewöhnt, die ganze Zeit diese Löcher zu beschreiben. Also entweder ich kann nicht, ich tue nicht, ich fühle nicht, oder man beschreibt, du tust nicht, du machst falsch, ne. Aber das ist Blödsinn, weil damit kann niemand was anfangen. Und wenn ich mir aber mich angewöhne, Käse zu benennen, dann haben alle einen Vorteil. Also ich mag das und das, ich will das und das, mir tut gut das und das, ich kann das und das. Weil dann kann der andere auch was damit anfangen. Wenn der ständig nur hört, was er falsch macht, dann ist er ja ständig so auf der Probe und so quasi steht auf der Bühne und auf der Bühne stehen, fühlt sich einfach total doof an. Der wird ja ständig abgeurteilt sozusagen. Und wenn der aber die Message kriegt, auch vor dem Orgasmus, so bescheuert, dass das klingt, tu ein ja, bisschen so mehr links, oder? Tu ein bisschen mehr rechts.
Ja, hey, okay.
Natürlich, weil jede Frau ist anders. Jede.
Ja, ich habe es als Witz gemeint, aber das ist wichtig. Man kann zum Beispiel einfach die Hand ein bisschen rücken.
Genau.
Einfach die Hand greifen, dann hat man das gemacht, was du gerade gesagt hast, tatsächlich vor dem Orgasmus.
Absolut. Und da tun sich so viel schwer damit, weil sie denken, der andere müsste es eben doch wissen. Aber wie kann der andere das wissen? Der steckt ja nicht in dem Körper. Und so viele tun sich schwer mit den Worten. Und da komme ich wieder ganz am Anfang von unserem Gespräch. Wenn man sich von Anfang an angewöhnt, Worte fürs Geschlecht zu benutzen, wenn man das darf, wenn man das hat.
Genital, ne? Ich betone jetzt genital, weil du sagst, meist geht's schlecht und in Deutschland ist das ja dummerweise auch ja Mann, Frau und so weiter. Aber du meinst jetzt direkt das Genital. Ne?
Absolut. Ich meine das Genital, Vulva, Vagina, Scheide, Penis, Hoden etc. Also ich erinnere mich, wie ich während meiner Ausbildung stundenlang vor dem Spiegel stand und diese Worte hoch und runter gebraucht habe. Also bis mir mal gelungen ist, Ejakulation zu sagen, hatte ich also 100-mal Stolperer drinnen. Aber das ist okay, weil wir üben das häufig nicht. Und es ist wichtig, wenn ich mir diese Wörter angewöhne, dann ist das schlussendlich genauso einfach wie Staubsauger oder Mikrowelle. Was ja nicht per se einfachere Worte sind, aber wenn ich das kann, dann fühle ich mich schon mal wohl. Und wenn ich mir angewöhne, mir selber vielleicht zu sagen, ich habe es gern links von der Klitoris so und so, dann finde ich das schon wieder nicht so schwierig mit der Zeit. Und eben kann aber durchaus auch meinen Partner mal führen. Macht aber Sinn, den wirklich sehr konkret zu führen, weil nur mit Zucken und Quieken kommt man häufig nicht weiter.
Setzt aber auch voraus, dass ich mich zuvor auch selbst gut erkundet habe, ne? Und genau weiß, was ich mag und wo es angenehm ist.
Das ist halt wieder der Teil, warum dann vor allem die Sexualtherapie in der Selbstbefriedigung anfängt, weil ich ja dort ganz viel Übungszeit habe und mich selber erkunden kann.
Ja, ich würde gerne so ein bisschen zum Ende kommen, weil die Themen, was wir hier jetzt feststellen, ist, wir reden kreuz und quer. Also ich hoffe, dass das trotzdem verstanden wurde, wie Dania gesagt hat, dass wir das alles zum Orgasmus gehört. Und ich würde gerne das nämlich dahin tun, jetzt wer das wirklich selber jetzt üben will. Denn der hat ja jetzt gehört, irgendwas mit Partner und ich übe vielleicht Dinge zu sagen oder zu zeigen mit Fingern und je mehr ich mich bewege, das sind ganz, ganz viele Sachen drin. Aber wer wirklich das Projekt jetzt hat, der kann dann, also ich möchte lernen zu kommen, der kann denn wirklich dein Buch nehmen, Dania. Das ist kein Wissenschaftsbuch, sondern richtig down to hands, also hands on. Wie mache ich das alleine? Und dann, aber nicht vergessen, dann muss man durch diese Sachen auch gehen. Also die Frau selbst, weil es im Endeffekt um Hirnverbindungen geht. Lust ist retrospektiv. Wenn ich noch keine Lust damit verbinde, dann lerne ich nicht aus dem Fenster gucken, damit Lust zu verbinden, sondern wenn ich beginne, damit Erlebnisse zu assoziieren, die ich hatte, die lustvoll waren. Und deswegen, man muss das Buch durcharbeiten oder durchtrainieren oder durchgenießen.
Ja.
Aber da, Dania, dafür hast du es geschrieben, ne? Wie so eine Anleitung für diese ganzen, die sagen, aber wie mache ich das und wie fange ich an und wie und klappt das dann? Das weiß man nicht, das kann dauern, aber da steht, wie man es unter Umständen durchleben könnte.
Genau. Und wenn ich es ganz in zwei Sätzen runter konzentrieren müsste, dann ist der allereinfachste Weg, mach dir bewusst, wie du dich selbst befriedigst und ändere diese Gewohnheit in Millimeterschritten und zwar über Monate in einer Regelmäßigkeit. Konzentrier dich erst auf dich alleine und erst dann, wenn du spürst, dass sich bei dir was verändert, dann versuch es in der Partnerschaft Stück für Stück zu verändern. Weil nie zuerst mit dem Partner, weil der immer noch genau. So viel eigene Ablenkung mit sich bringt.
Und was so wichtig ist, auch wenn du da veränderst an deiner Technik, sobald die Erregung runtergeht oder es geht wieder weg, schnell husch zurück zu dem, was du immer machst.
Genau, absolut.
Dann kannst du so hin und her springen und das auch Spaß haben.
Genau. Und ja, es okay. bleibt aber schlussendlich ein Trainingsteil dabei. Aber Training darf man jetzt mehr und mehr die Erfahrung machen, das darf Spaß machen. Ja. Genau wie wenn man jetzt Lust hat, Japanisch zu lernen, dann kann man das so gestalten, dass einem das tatsächlich Freude macht. Und wenn einem das halt dazwischen mal nicht so Freude macht, dann ist das auch nicht so schlimm. Weil dann ist mein Trick, dass man sich's wirklich so vereinfacht, dass man's an Rituale anhängt, die man eh schon hat, im Duschen und dann noch 2 Minuten oder Zähne putzen und dann noch 3 Minuten. Also je weniger man dort irgendwie so in dieses, ach, jetzt auch noch reinfällt, desto besser.
Du redest gegen den Schweinehund in uns allen, gegen das faule Hirn.
Der ist auch da aktiv, der Schweinehund, ne? Aber den wollen wir überwinden. Und wir packen euch, das sage ich an dieser Stelle schon mal, die ganzen Buchdaten natürlich in die Shownotes für all diejenigen, die da gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen und das nochmal in Ruhe nachlesen wollen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder zu anderen Themen, dann kommt wieder mein kleines Sprüchlein, das an Marlene so liebt. Dann schreibt uns an achkomm@rnd.de. Ich hoffe, dass wir einige eurer Zuschriften und Fragen heute in dieser Sendung schon klären konnten. Da dürfte doch der ein oder andere gute Antworten bekommen haben. Und Dania, ja, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich weiß nicht, ob du hier unseren Hörern zum Abschied oder Hörerinnen natürlich auch mit auf den Weg geben willst.
Ja, ich möchte was sagen. Und zwar, ich finde also erstens mal den Podcast großartig. Also alle, die da hören, sind nämlich schon am Lernen. Weil während dem Hören hat man automatisch schon ganz viel bei sich überprüft. Da kann man ja gar nicht anders. Und möchte einfach mitgeben, egal wohin es dich zieht in der Sexualität, du darfst neugierig bleiben. Es ist nix einfach so, wie es ist. Und es kann verändert werden, wenn du das willst.
Ja, super Schlusswort.
Ja, finde ich auch. Ja, und danke damit, dir, verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank. Danke. Genau, und wir verabschieden uns von euch und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr alle. Bis ganz bald. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.